Herzlich willkommen zu unserem Community-Podcast Wissen einfach hören. Wir sind Christine Zielinski
und Simone Müller
und wir beiden sind Online-Redakteurinnen bei den E-Communities und wir freuen uns sehr darauf, Ihnen künftig spannende Studien über dieses Audioformat vorstellen zu dürfen. Los geht's auch schon gleich mit einer Studie zum Thema Kiffen.
Ja, da springen wir doch direkt ins Thema. Und zwar geht's zuerst einmal in die Gerüchteküche. Denn es gibt ja eigentlich schon immer das Gerücht, dass Kiffen in erster Linie blöd macht. Aber gerade hört man ja immer öfter, dass Cannabis auch gewisse Heilkräfte hat. Und da stellt sich doch jetzt die Frage, was eigentlich am THC-Hanf dran ist. Heilt es oder macht es tatsächlich blöd?
Also bevor wir von Kritik überhäuft werden, möchte ich einmal die Seriositätskarte spielen. Und zwar ist die Studie, die ich gleich vorstelle, erschienen im JAMA Psychiatry, was ja durchaus ein anerkanntes Journal ist. Und in dieser Studie haben die Autoren festgestellt, nicht etwa, ob Cannabis heilt oder blöd macht, sondern vielmehr, dass es nicht blöd macht. Bisschen zum Hintergrund. Die Forscher haben insgesamt 36 Studien mit 2153 Cannabis-Nutzern, wie es so schön heißt, analysiert. Alle haben mindestens einen neurokognitiven Test gemacht. Das heißt, bei ihnen wurde zum Beispiel die Aufmerksamkeitsspanne erfasst oder wie schnell oder flüssig die Teilnehmer sprechen oder auch Informationen verarbeiten können. Das Ganze haben die Autoren natürlich auch bei Nichtkiffern gemacht, um ordentlich vergleichen zu können. Das waren dann etwa dreimal so viele Teilnehmer wie Kiffer, nämlich 6.575. So, und das spannende Ergebnis war jetzt, dass die Forscher zwar tatsächlich eine insgesamt reduzierte kognitive Funktion unter den Kiffern festgestellt haben. Das war vor allen Dingen der Fall, wenn sie häufiger gekifft haben oder schwere Kiffer waren. Das sind Jugendliche, die schon sehr früh damit angefangen haben. Aber, das große Aber, und das hören jetzt vermutlich Eltern nicht so gern, diese Beeinträchtigung war erstens klinisch nicht relevant, sie war schwach. Und zweitens, sobald die Teilnehmer mal 72 Stunden aufs Kiffen verzichtet hatten, war die Auswirkung aufs Gehirn quasi bei null.
Aber was heißt das jetzt? Heißt das etwa, dass man dann bedenkenlos mit dem Kiffen anfangen kann?
Na, vielleicht lieber nicht. Das Risiko für Angststörungen und Psychosen steigt halt auch durchs Kiffen. Das wurde hier nämlich nicht untersucht und auch nicht, wie groß das Suchtrisiko ist. Das liegt wiederum bei etwa 10% und ist damit nicht niedrig. Harmlos ist Kiffen also bei weitem nicht. Was harmlos ist und auch noch lecker schmeckt, zumindest nach meinem bisherigen Empfinden, ist Knoblauch ins Essen zu tun. Knoblauch kann ich in jeglicher Form verzehren, ob roh, ob gebraten, gedünstet. Essen schmeckt einfach besser, wenn Knoblauch drin ist. Jetzt habe ich aber neulich was gehört, was mir gar nicht gepasst hat. Und zwar, dass es gar nicht so gesund sein soll. Und zwar auch noch direkt für den Verdauungstrakt. Was ist denn dran? Ist Knoblauch wirklich gefährlich für den Magen?
Ja, da habe ich in der Tat schlechte Neuigkeiten für dich, denn ein Forscherteam untersuchte jetzt, ob Knoblauch Magenkarzinome tatsächlich verhindern kann. Dazu gab es in der Vergangenheit immer wieder eine Fallkontrollstudie, die das nahegelegt hat, aber richtige Nachweise aus prospektiven Kohortenstudien, die haben bislang eben noch gefehlt. Und in dieser Studie stellten die Forscher jetzt fest, was dich und mich verwundert hat, dass Knoblauch doch nicht so gesund ist, wie erwartet.
Ja, dann wird's jetzt spannend. Inwiefern ist denn Knoblauch ungesund?
Naja, ich fange mal so an. Um den Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Knoblauch und dem Magenkrebsrisiko zu ermitteln, haben die Forscher die Ernährungsangaben von rund 77.000 Frauen analysiert. Und obendrauf kamen dann noch die Angaben von über 46.000 Männern. Das heißt, die Forscher, die hatten am Ende eine enorme Datenmenge vor sich liegen, die sie auswerteten. Es ging dann so weiter, dass die Teilnehmer in vier Gruppen eingeteilt wurden. Gruppe 1 verzehrte gar keinen Knoblauch und bei den anderen Gruppen, da steigerte sich der Konsum von weniger als einer Zehe pro Woche auf bis zu 5 oder sogar noch mehr Zehen pro Woche, was in meinen Augen nach recht viel klingt. Aber wieder zurück zum Ergebnis. Es konnte auf jeden Fall kein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Knoblauch und der Magenkrebsinzidenz nachgewiesen werden. Überraschend war aber, dass die Magenkrebsrate bei zwei der Knoblauchgruppen im Vergleich zu den Abstinenzlern sogar etwas erhöht war. Das heißt jetzt aber nicht zwangsläufig, dass Knoblauch mehr Magenkrebs verursacht, denn die Zahl an Magenkrebsfällen, die war in der Studie insgesamt sehr gering. Über einen Zeitraum von 30 Jahren kam es zu 292 Fällen. Da muss man auch mal nebenbei sagen, dass es zum Glück nur wenige Fälle waren. Aber ich halte fest, dass die Ergebnisse damit eben statistisch nicht signifikant waren. Und das ursprüngliche Forschungsziel, nämlich den Schutz durch Knoblauch nachzuweisen, das konnten die Forscher eben auch nicht erreichen. Und wenn man jetzt alles in allem betrachtet, sehe ich keinen Grund, dass du ab jetzt den Knoblauch komplett von deinem Speiseplan runterschmeißt. Aus meiner Sicht macht das eher keinen Sinn, mal abgesehen von der Geruchsbelästigung.
Ja, also bei den Ergebnissen denke ich vielleicht trotzdem das nächste Mal drüber nach, ob ich 3 ganze Zehen fürs Tzatziki brauche, aber ich bleib dabei, es ist einfach lecker. So, und wer nachlesen möchte, was die Autoren in ihren Studien genau untersucht haben, kann sich gerne die Originalquellen anschauen. Die haben wir nämlich unter dem Podcast verlinkt. In diesem Sinne sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.